Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen, wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln, in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bedeckt werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Ja, vielen Dank für das Wort. So ungefähr hat die Gemeinde in Sardes vor fast 2000 Jahren einen Brief erhalten, den Jesus persönlich geschrieben hat oder durch Johannes schreiben lassen hat, um der Gemeinde seine Meinung mitzuteilen. Und jetzt könnten wir uns fragen, betrifft uns das heute auch? Also interessiert uns das, was die Gemeinde in Sardes da betroffen hat damals? Auf jeden Fall. Denn in Offenbarung 1, Vers 3, wenn dieses ganze Buch der Offenbarung anfängt, da sagt er uns, Dankeschön, alles gut, danke. Da sagt er in Offenbarung 1, Vers 3, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Hier stehen viele Dinge, was einmal alles geschehen wird. Jesus nennt uns seine Freunde, weil er uns alles sagt. Er lässt uns nicht im Unklaren und lässt uns irgendwie überraschen, sondern er will uns vorbereiten auf das, was kommt. Und deswegen berichtet er uns das alles und wir sollen daraus lernen. Er sendet insgesamt 7 dieser Briefe am Anfang der Offenbarung. Er lässt sie durch Johannes auf Patmos schreiben. Hier unten, das ist die heutige Türkei, und auch von der Insel lässt er schreiben. Und dann läuft ein Bote los und gibt an alle 7 Gemeinden nacheinander einen Brief. Und der 5. Brief geht eben an die Gemeinde in Sardes. Und in diesen Briefen, da gibt Jesus ihnen einige Informationen. Er sagt ihnen, was er gut findet, was die Gemeinde gut macht, was sie weiter tun soll, was sie noch besser machen kann oder auch einfach festhalten soll, weil es wirklich schon gut läuft. Aber er sagt ihnen auch, was ihm nicht gefällt, was der Gemeinde schadet, was sogar wirklich schlimm ist. Und wir hatten es gerade gehört, hier kam eine sehr harte Anschuldigung, eine sehr harte Kritik an diese Gemeinde, mit die schlimmste, die in diesen Briefen vorkommt. Aber alle dieser Gemeinden, Sardes, die eine sehr schlimme Kritik bekommen, und wir sehen schon ganz am Ende Laodicea, über die wir noch reden werden, die haben nicht einmal irgendwas Gutes, was Jesus loben kann. Er hat nichts, was er aufsagen kann, was sie irgendwie gut machen. Alles machen die falsch. Aber trotzdem gibt er allen eine Hoffnung, er gibt allen ein Ziel, weil es seine Gemeinden sind. Und er will, dass sie Buße tun, er will, dass sie zu ihm umkehren und dass sie von ihm die Kraft bekommen, von ihm die Weisheit bekommen, dass sie einfach nach ihm suchen und durch ihn zum Ziel kommen. Wir werden persönlich keinen Brief mehr so bekommen. Ich wünschte es mir oft, dass auch wirklich ein Bote kommt und ein Sendschreiben an die Gemeinde Coesfeld und er ganz genau sagt, uns vielleicht namentlich anspricht, Jürgen, das machst du falsch. Und oder das machst du gut und als Gemeinde müsst ihr dies und das tun, das wäre super. Aber wir wollen von diesen Gemeinden lernen, denn diese 7 Gemeinden haben alle verschiedene Sachen und in allem können wir uns vielleicht wiederfinden, hier und da. Und wir haben alle dasselbe Ziel, wir wollen überwinden und bei Jesus sein. Die Gemeinde in Sardes, also alle sieben Gemeinden, waren in großen Städten, die sehr wichtig waren damals. Heute gibt es viele Ruinen davon. Viele Gemeinden gibt es heute nicht mehr. Sardes ist noch eine kleine Stadt oder ein Dorf, glaube ich, in der Türkei, Saat heute. Und da gibt es viele solche Ruinen, wie so ein Artemis-Tempel, den man da noch besichtigen kann. Von dieser Stadt gibt es da nicht mehr sehr viel. Sie war aber eine militärisch starke Stadt, sie war eine reiche und wohlhabende Stadt. Es ging ihnen sehr gut. Ähnlich wie in Pergamus, der Stadt ging es da auch gut, aber dort wurden die Christen sehr verfolgt. Hier lesen wir nichts von Verfolgung oder so. Diesen Christen ging es gut. Ich würde sie mit uns vielleicht teilweise da vergleichen, dass sie keine Verfolgung hatten, dass sie einfach sich zum Gottesdienst treffen konnten, dass sie predigen konnten, dass sie Bibelstunde machen konnten. Sie hatten alle Möglichkeiten. Aber die Kritik, die jetzt kommt, ist sehr hart. Jesus sagt ihnen, das sagt der, welcher die sieben Geister und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Einerseits sagt er, ich kenne deine Werke. Irgendwas tun sie, wir wissen nicht genau was, aber irgendwie sind sie bekannt, sie haben einen Namen, dass sie leben. Man kennt sie und man weiß, oh, das müssen Christen sein. Das ist eine Gemeinde von Jesus. Aber diese Werke sind irgendwie nur Show. Die machen etwas vor, sie tun etwas, aber sie meinen es vielleicht gar nicht. Oder danach lesen wir noch, sie wurden nicht vollendet erfunden. Sie haben was Gutes angefangen, aber es ist nicht weitergegangen. Irgendwie sind sie eingeschlafen. Und es ist nicht irgendeiner, der hier die Kritik übt. Wenn ich habe auch zu vielem was zu sagen, aber nicht jede Kritik ist gut. Nicht alles, was man uns sagt, nicht auf alles müssen wir hören. Manchmal will man uns vielleicht nur ärgern, manchmal will man uns einfach nur schlecht machen. Aber dieser, der hier Kritik übt, das ist der, der die sieben Sterne hat und die sieben Geister. In der Offenbarung, die ist dafür bekannt, dass da sehr viele Bilder drin vorkommen. Gerade in Sardes haben wir hier einige Bilder, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Die sieben Geister, das ist der Heilige Geist. Wir haben einige Dinge im ersten Kapitel, da sind es schon sieben Geister, die vor dem Thron Gottes sind. Später werden sie sieben Fackeln genannt, die vor dem Thron immer leuchten. Und es sind aber auch sieben Augen, die über die Welt wachen und sie beobachten. Wir erinnern uns vielleicht an 1. Mose 1, Vers 2, dass der Heilige Geist über den Wassern schwebte, als noch nichts da war. Und der Heilige Geist einfach überall ist und alles auch sieht. Jesaja beschreibt ihn als beschreibt sieben Geister, die auf den Messias kommen werden, auf den Spross Isais, der Jesus ist und der auch den Heiligen Geist bekam. Wir erinnern uns an seine Taufe, wo der Heilige Geist wie eine weiße Taube auf ihn herabkam. Und er beschreibt ihn als sieben Geister mit sieben verschiedenen Eigenschaften oder Aufgaben. Aber es ist der eine Geist. Und Sahaja, der hat auch eine ganz interessante Stelle. In Sahaja 4, 1 bis 10, da geht es um Zerubbabel, der den Tempel wieder aufbauen soll. Und dass sieben Lampen erscheinen werden, die sind der eine Geist, der ihm die Kraft gibt. Nicht, dass er alleine diesen Tempel bauen kann oder dass er die Stadt wieder befestigen kann und so weiter, sondern weil Gott ihm die Kraft gibt. Und wir hatten es auch aus Nehemia und Esra, dass Jerusalem durch Gottes Kraft wieder aufgebaut wurde. Und die Menschen, die haben nach ihm gefragt, sie haben sich an ihn gewendet und Gott hat das Gelingen geschenkt. Und es ist immer dieser eine Geist, der dann die Kraft gibt und der auch uns heute Kraft gibt. Und dieser Jesus, dieser Kritiker hier, der hat diesen Geist. In Johannes 16, Vers 7 sagt er, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Als Jesus bei den Jüngern persönlich war, hat er sie persönlich gelehrt. Sie sind mit ihm durch die Welt gereist, sie haben viel von ihm gelernt, sie konnten ihm persönlich Fragen stellen. Jesus, was heißt das? Jesus, was denkst du darüber? Das war bestimmt eine wundervolle Zeit. Aber er hat seinen Auftrag erfüllt, er ist wieder in den Himmel gegangen, aber er hat gesagt, er schickt uns einen Beistand. 50 Tage nach seiner Auferstehung, an Pfingsten, wir werden das auch dieses Jahr feiern. Wir werden darüber reden, dass er den Heiligen Geist gesandt hat, der in den Christen heutzutage lebt, der in uns persönlich lebt und uns lehrt, uns ermahnt und uns an alles erinnert, was Jesus uns lehrt und uns ins Gewissen redet. Er gibt uns die Kraft, dass wir unsere Feinde lieben können. Von mir aus könnte ich das niemals. Er gibt uns die Kraft, dass wir mitfühlend sein können, dass wir barmherzig sein können, gnädig sein können, dass wir uns immer freuen können, obwohl wir Drangsale vielleicht haben. Wir erinnern uns an die Gemeinde in Smyrna, die ein sehr schweres Leben hatten, aber sie haben durchgehalten. Die hat Jesus nicht kritisiert. Das waren gute und gläubige Christen dort. Und sie hatten auch den Geist, der ihnen die Kraft gegeben hat, durchzuhalten. Jesus ist der, der diesen Geist sendet. Und wieso ist er noch wichtig für diese Gemeinde? In Johannes 6, Vers 63 beschreibt er uns eine wichtige Sache vom Geist. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Allen Gemeinden im ersten Kapitel Offenbarung lesen wir, als Johannes sich umdreht und guckt, wer redet da zu ihm, dann beschreibt er, wie er Jesus sieht und mit ganz vielen Eigenschaften. Er steht da in seiner Herrlichkeit. Und jeder dieser Gemeinden stellt er sich mit einem Teil dieser Eigenschaften vor. Und gerade dieser Gemeinde in Sardes mit dem, dass er diesen Geist hat, der lebendig macht. Und das ist halt das, was für diese Gemeinde besonders wichtig ist, weil er sagt, sie sind tot. Und sie sollen lebendig werden. Sie brauchen diesen Geist, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Wir können viele Dinge tun. Wir können das Gesetz halten, so gut wir wollen. Wir können gute Menschen sein. Aber geistlich bringt uns das nicht weiter. Geistlich bleiben wir tot für Gott. Wir sind nie gut genug für seine Herrlichkeit. Wir sind nie heilig genug. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir geistlich überhaupt erst Leben bekommen und anfangen zu leben. Die sieben Sterne, die erklärte auch selber vorher in Offenbarung 1, Vers 20 und macht da kein Geheimnis draus. Offenbarung 1, Vers 20, das Geheimnis, das war ein Geheimnis, der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Diese sieben Sterne sind Engel der Gemeinden. Das heißt, diese Briefe gehen an diese Engel. Engel sind erstmal Boten, sind Botschafter. Und jetzt könnten wir vielleicht sagen, dass das tatsächlich geistliche Wesen sind. Aber die Frage wäre, wieso geistliche Wesen eine Gemeinde leiten und die Verantwortung für eine Gemeinde haben oder wieso sie einen Brief von Johannes bekommen. Deshalb sind es sehr wahrscheinlich Verantwortliche dieser Gemeinden, die Botschafter oder die, die diese Gemeinde repräsentieren und Verantwortung für diese Gemeinde haben. Und sie bekommen diesen Brief, damit sie, und in diesem Brief stehen Aufgaben, was sie zu tun haben. Und sie haben die Verantwortung, es umzusetzen. Und diese sieben Sterne, die hält Jesus in seiner Hand. Das heißt, er hat diese Gemeinden auch gemacht und er droht auch, dass er den Leuchter wegnimmt an Ephesus. An die stellt er sich mit den sieben Leuchtern vor. Er hat diese Macht über diese Gemeinde. Es ist ja seine Gemeinde. Und an Laodicea schreibt er später, an die er nichts Gutes zu sagen hat, schreibt er, die, die ich liebe, die züchtige ich und überführe ich von der Sünde, damit sie Buße tun. Das heißt, es sind seine Gemeinden. Ohne Jesus haben diese Gemeinden auch überhaupt nichts, wofür sie eigentlich da sind. An diese Gemeinde, die irgendwas angefangen hat, aber an sich tot ist, weil es nicht gut oder nicht vollendet ist. Wir lesen weiter. Verse 2 und 3. Werde wach. Und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Er gibt diese Gemeinde auch nicht auf und sagt ihnen einfach, ihr könnt zumachen, ihr seid ja tot, bringt ja nichts. Ich habe so eine Glückskastanie mal gekauft, so ein kleines Bäumchen zu Hause und überhaupt mit Garten. Ich habe nicht so einen grünen Daumen, aber ich versuche gerne, was im Garten zu pflanzen und so. Aber irgendwie stirbt bei mir da auch alles. Und da sagt man mir auch, brauchst gar nicht weiter versuchen, kannst wegwerfen, ist schon tot. Und irgendwie versuche ich trotzdem, vielleicht kann ich das irgendwie noch retten. Wir kennen das Gleichnis auch von den Weinreben und so weiter, dass der Weingärtner sich auch drum kümmert, es immer versucht zu pflegen und es immer irgendwie doch oder es besser machen will oder dass es gut wachsen kann. Und diese Gemeinde, wir könnten vielleicht auch als Menschen sagen, macht zu, das lohnt sich nicht mehr. Ihr seid auch so ungläubig, das bringt alles nichts. Aber Jesus will dieser Gemeinde noch helfen. Er gibt ihnen 5 Aufgaben. Er sagt ihnen zuerst, werde wach. Wach erstmal auf, denk drüber nach, in welcher Situation du bist. Es ist sehr ernst. Er sagt, du bist dabei, du bist eigentlich schon tot, aber du hast noch ein paar Dinge, die irgendwie noch da sind. Und gleich kommen wir dazu, dass da noch ein paar Gläubige sind. Das ist wahrscheinlich der Großteil der Gemeinde, der an nichts nicht an Jesus glaubt in Sardes. Aber ein paar sind da doch, die noch glauben. Ein paar Dinge sind da noch, da kann man noch was retten. Da ist noch was zu tun. Und du sollst wach werden und drüber nachdenken, wer bist du eigentlich? Wofür bist du da eigentlich? Du sollst das nicht ignorieren. Und wenn du das verstanden hast, dann stärke das Übrige, bevor es stirbt. Kümmer dich darum. Wir sollen uns um unser geistliches Leben kümmern. Wenn ich keine Bibel lese, vielleicht eine Woche lang, vielleicht 2 Wochen lang, ich lese nicht, ich bete nicht, dann merke ich richtig, wie mein geistliches Leben abstirbt. Wir müssen uns um unser geistliches Leben kümmern. Er sagt ihnen, denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Wie du überhaupt erstmal dieses Evangelium empfangen hast. Wie hast du dich vielleicht bekehrt? In welcher Situation warst du? Wie hast du von Jesus erfahren? Was war deine Begegnung mit Jesus? Wieso hast du dich vielleicht für ihn entschieden? Denk erstmal drüber nach. Von Petrus wissen wir auch in 1. Petrus 3,15, dass er sagt, dass wir allen Rechenschaft geben sollen, was für eine Hoffnung wir in uns haben. Wir sollen darüber nachdenken, wir sollen bereit sein. Wenn mich jemand fragt, wieso glaubst du an Jesus? Eigentlich, weil meine Familie mich immer mitgenommen hat. Das wäre keine gute Erklärung, das würde auch keinen starken Glauben hervorbringen. Sondern erinnere dich daran, was Jesus für dich getan hat und was du empfangen hast. Jesus war der Eckstein durch die Apostel, die haben das Fundament gelegt und wir haben dieses Evangelium von ihnen empfangen, das uns ewiges Leben gibt. Und bewahre es. Wenn du es hast, dann vergiss es auch nicht. Und bewahre es. Halte das Evangelium in Ehren. Es ist die Botschaft, die frohe Botschaft, die dir ewiges Leben gibt. Es ist nicht nur irgendein Roman, irgendeine Geschichte, die du mal netterweise gehört hast. Es ist eine sehr wichtige Botschaft, die dein ganzes Leben verändert und das nicht zu einem traurigen Leben, sondern dir ewige Freude gibt. Und tue Buße. Diese Gemeinde soll erkennen, worum es sich handelt, worum es geht, dass es um Leben und Tod geht bei ihnen. Sie sollen Buße tun. Sie sollen das, was sie vielleicht nicht getan haben, was sie falsch getan haben, sie sollen umkehren. Wir hatten es auch gesungen. Dieses Lied hat sehr gut über diese Gemeinde in Sardes gesprochen, dass sie erstmal, wie war es am Ende, stehen bleiben sollen, dass sie zu Jesus gehen sollen und dass sie zu ihm kommen sollen. Jesus kann Vergebung geben. Er kann alles vergeben. Er kann jedem Menschen ein neues Leben geben. Er hat diesen Geist, den er sendet. Er kann jedem diesen Geist geben, der Leben schenkt. Was diese Gemeinde vielleicht betrifft oder wie er hier weitermacht, dass es wie ein Dieb sie überraschen wird. Diesen Vergleich, den lesen wir öfter, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommen wird. Ein Dieb erwarten wir nicht. Wir schließen unser Haus ab, wir legen uns ins Bett und schlafen ganz ruhig und wir erwarten nicht, dass plötzlich jemand ins Haus eindringt und irgendwas stehlen will oder so. Jesus sagt, dass er wie ein Dieb kommen wird. Das heißt, dass er uns so überraschen wird, wenn wir schlafen, wenn wir nicht vorbereitet sind. Und viele Christen in Deutschland, in der ganzen Welt, die sind vielleicht in die Religion hineingeboren. Die sind einfach in einer christlichen Familie aufgewachsen. Die sind einfach mal mitgegangen, als Kind getauft. Und das ist doch gut, das reicht. Ich wurde als Kind getauft, damit bin ich doch für immer gerettet. Vielleicht sind da einige Dinge, die uns Sicherheit geben, aber die nie eine persönliche Entscheidung von uns hervorgebracht haben. Jesus will, dass wir uns persönlich für ihn entscheiden, dass wir klar nachdenken, es geht um mich. Es geht darum, dass ich selber Buße tue, dass ich mit meinem Verstand auch sage, ja, ich will Jesus nachfolgen. Ich will mein Leben ihm widmen oder ihm opfern sogar. Er will, dass wir unser Leben für ihn leben und alles für ihn tun. Und für diese Menschen, also wenn man mit Jesus lebt, dann wird es keine Überraschung wie ein Dieb sein. Dann wird eine große Freude kommen. Jesus wird kommen. In 1. Thessalonicher 4 lesen wir von der Entrückung, dass Jesus kommt, um seine Gläubigen abzuholen. Und wir werden ihm begegnen. Wir werden uns freuen, dass wir seine Herrlichkeit endlich sehen. Aber die, die nicht vorbereitet sind, die vielleicht nicht nach seinen Geboten gelebt haben, die sich nie wirklich für ihn entschieden haben, für die wird es ein großer Schrecken sein, wenn Jesus kommt. Für sie wird es eine große Überraschung sein. Und davor will er auch Sardes bewahren und sagt ihnen, wach auf, ich werde kommen. Und es gibt irgendwann ein zu spät. Er gibt ihnen auf jeden Fall noch eine Chance, bevor es wirklich ganz zu Ende ist und alles abgestorben ist. In Vers 4 lesen wir, doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Einige wenige treue Christen sind noch in dieser Gemeinde. Die beten, die glauben wirklich an Jesus. Und durch die besteht diese Gemeinde überhaupt. Sie haben ihre Kleider nicht befleckt. Diese Kleider, die stehen oft für uns, oder die beschreiben oft unser Leben, unser Lebenswandel, unser Verhalten, wie wir unser Leben einfach führen. Wenn sie weiß sind, dann heißt das, dass wir gut leben, dass wir ohne Sünde sind. Wenn sie befleckt sind, heißt das, dass wir gesündigt haben, dass wir nicht nach Gottes Willen leben. Und da sind einige, die haben sich nicht befleckt. Jetzt könnten wir sagen, oh, die haben sich den Himmel verdient. Aber darum geht es nicht, denn wir lesen auch in der Offenbarung 7, Vers 14, wie sie dazu überhaupt kommen. Das ist kein eigener Verdienst, sondern und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, also es geht um die Leute, die da sind, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Jesus ist es, der diese Kleider überhaupt erst rein macht, der uns vorbereiten kann für den Himmel, der uns gerecht macht und durch den wir in den Himmel reinkommen. Nicht, weil wir selber perfekt sind, weil wir uns das verdienen und weil wir von Kindheit an nie gelogen haben, nie was gestohlen haben, immer lieb zu Mama und Papa waren. Keiner von uns kann sagen, dass er perfekt war von Kindheit an, sondern nur durch Jesus werden wir überhaupt erst rein und dürfen in den Himmel hineingehen. Und diese Menschen, die haben sich auf Jesus verlassen. Das war echter Glaube, den sie hatten. Sie werden einmal mit Jesus in weißen Kleidern wandeln. Das heißt, das ist auch schon die Hoffnung, die sie haben. Sie werden in den Himmel kommen. Sie werden im Paradies sein bei Jesus. Denn sie sind es wert. Wir hatten jetzt noch am Mittwoch in der Bibelstunde über dieses Wertsein sehr viel gesprochen, über die Nachfolge. Dass Jesus nicht einfach sagt, ja, jeder kommt irgendwie rein, alle können irgendwie ein bisschen und alle kommen in den Himmel. Ich bin ja so nett und vergebe allen. Er gibt jedem diese Chance. Wir kommen gleich zum Buch des Lebens. was sehr interessant sein wird, aber er gibt jedem Menschen diese Chance, Buße zu tun. Aber nicht alle sind es wert, wenn wir nicht unser Leben für ihn aufgeben, wenn wir ihm nicht von ganzem Herzen nachfolgen wollen. Er beschreibt es mit der Familie, mit Dingen, die unser Leben beschäftigen. Ein reicher Jüngling, der zu ihm kam und viel Besitz hatte. Später sagt er, es geht um die Familie. Wer Vater, Mutter, wer Ehepartner, wer Kinder irgendwie mehr liebt als Jesus, der ist einer nicht wert. Er ist da sehr ernst, dass er sagt, Jesus steht an oberster Stelle. Wenn irgendwas gegen unseren Glauben spricht, dann muss Jesus da drüber stehen. Dann müssen wir uns für Jesus entscheiden, auch wenn wir einen großen Verlust im Leben haben können. Jesus sagt nicht einfach, ja, jeder darf kommen. Jeder darf kommen, aber nicht, dass jeder irgendwie einfach so mit reinkommt, sondern nur, wer sich wirklich ernsthaft für ihn entscheidet. In Vers 5 kommt ein weiteres Bild. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, Johannes beschreibt es in seinen Briefen, überhaupt erstmal, wer Christ wird. Wer überhaupt wer sich für Jesus entscheidet und Buße tut, der hat die Welt mit Jesus schon überwunden und ist ein geretteter Mensch. Aber für diese Gemeinde heißt es auch, dass wir dieses Leben überwinden, dass wir bis zum Ende auch durchhalten. An die anderen Gemeinden in den Sendschreiben heißt es auch, dass sie durchhalten sollen. Er sagt ihnen auch, an Smyrna zum Beispiel, es werden schwierige Zeiten noch kommen, aber haltet durch und überwindet das alles. Und dann geht es um dieses Buch des Lebens. Dass er uns nicht, oder dass er diese Gemeindemitglieder dort nicht auslöschen wird, dass er sie bewahren wird und sie vor dem Herrn, vor dem Vater bekennen wird am Ende der Zeiten. Die Frage ist jetzt, was ist dieses Buch des Lebens? Es ist ein geheimnisvolles Buch, mit dem Gott arbeitet. Und er gibt uns auf jeden Fall die zwei wichtigsten Dinge sind, die nennt er am Ende der Offenbarung 20. Vers 15 ist das einerseits das Gericht. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dieses Buch ist die Grundlage für unsere Verurteilung, wenn wir nicht an Jesus geglaubt haben. Die, die nicht in diesem Buch stehen, können nicht in den Himmel kommen, sondern werden in die Hölle kommen. Und andererseits, in ein Kapitel später, in Offenbarung 21, Vers 27, ist es genau auch das andere. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, in das neue Jerusalem, was den Himmel beschreibt, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und es ist auch genauso unsere Eintrittskarte, oder unser Bürgerrecht, dass wir in den Himmel kommen können. Nur wer in diesem Buch drin steht, kann in den Himmel kommen. Jetzt ist die Frage, wie werde ich in dieses Buch eigentlich reingeschrieben? Wer steht eigentlich in diesem Buch? Schreibt da Gott so noch nebenbei was rein? Kann ich jetzt mich heute bekehren? Und dann sagt er, na gut, der Jürgen hat es nochmal gut gemeint, ich schreibe ihn rein. Oder morgen, da werde ich vielleicht, oder was auch immer, diese Woche habe ich irgendwas falsch gemacht und er hat mich rausgestrichen und jetzt, ja, ist jetzt vorbei, jetzt kann ich sowieso leben, wie ich will, ich bin da nicht mehr drin. Es ist ein geheimnisvolles Buch, in dem Gott persönlich schreibt, mit dem er persönlich arbeitet und aus dem er dann am Ende der Zeit im Gericht vorlesen wird. Wir haben einige Hinweise, die er uns gibt, über dieses Buch. Zum einen sagt er, dass schon vor Grundlegung der Welt Menschen dort drin stehen. Das heißt, dass bevor überhaupt irgendwer geboren wurde, dass er dort schon Menschen reingeschrieben hat. Offenbarung 13, Vers 8. Wir hatten auch das Thema aus Matthäus über Kinder, wo Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Kinder gehen nicht verloren. Kinder haben eine besondere Stellung vor Gott, dass wenn Kinder sterben sollten, dass sie nicht in die Hölle gehen. Das ist auch besonders mit allein von unserem Gesetz, dass Kinder erst ab 14 Jahren überhaupt für irgendwelche Strafen verurteilt werden können, weil sie vorher gar keine Verantwortung haben. Und so ist es auch bei Jesus, dass er von uns Verantwortung fordert. Deshalb gilt auch die Taufe als Kind. Ist vielleicht nicht gemeint, aber sie rettet nicht und das hilft nicht, sondern Gott erwartet von uns, wenn wir soweit sind, dass wir Entscheidungen treffen können, dass wir Verantwortung übernehmen können für unser Leben, dass wir uns für ihn entscheiden und eine bewusste Entscheidung treffen. Deshalb taufen wir auch nur erwachsene Leute. Upsa. In dem Psalm, also auch im Alten Testament war dieses Buch schon bekannt. Und in dem Psalm schreibt David einiges darüber. Einerseits im Psalm 69, Vers 29, da bittet er Gott, da sind Ungerechte und Gerechte in diesem Buch. Streich diese Ungerechten daraus. Das kann doch nicht sein, dass diese Ungerechten mit den Gerechten zusammen ins Leben hineinkommen. Das kann doch nicht sein. Ungerechte stehen auch in diesem Buch anscheinend. Ich habe dieses Buch noch nicht gesehen. In Psalm 139, Vers 16 sagt er auch, dass zum Beispiel alle Tage seines Lebens dort drin stehen. Wir wissen nicht, was Gott da alles aufschreibt, aber es ist das, was uns auf jeden Fall, was relevant ist für uns, dass wir in den Himmel kommen. Und da sind Leute, von denen David sagt, da sollen Leute gestrichen werden. Und Gott bestätigt das in manchen Stellen. Mit Mose spricht er darüber, als die Israeliten unter Aarons Führung das goldene Kalb gemacht haben und Götzendienst gemacht haben, dass er sie aus diesem Buch des Lebens streicht und dass sie sterben werden. Und in Offenbarung, allein hier an Sardes, sagt er, ich werde euch nicht streichen, wenn ihr Buße tut, wenn ihr mir nachfolgt. Und auch später, ganz am Ende, in Offenbarung 22, 19, da heißt es auch, da geht es darum, wer von diesem Buch der Offenbarung etwas wegnimmt oder hinzufügt, dem wird Gott auch von dem Buch des Lebens wegnehmen. Dass er dort auch in diesem Buch arbeitet. Also es stehen dort Menschen drin und er kann dort Menschen streichen. Das sind so einige Hinweise. Wie gesagt, es ist sein geheimnisvolles Buch, sein persönliches Buch, in dem er am Ende entscheidet, aber das ist kein Buch, mit dem er uns Angst machen will. Ach, ich weiß nicht, wurde ich jetzt gestrichen? Schreibt er mich doch wieder rein? Sondern zum Beispiel an Philippa, an die Gemeinde in Philippi, das schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 3, dass dort einige sind, Clemens und andere, die in diesem Buch auf jeden Fall drinstehen. Das sind Gläubige, die voll auf Gott vertrauen, die ihm nachfolgen und von denen Paulus ganz sicher sagt, das sind Gläubige, die auf jeden Fall in diesem Buch stehen. Die zu der Gemeinde von Jesus Christus gehören, die stehen auf jeden Fall in diesem Buch. Zu Israel gibt es auch noch einige Stellen, aus Daniel 12 zum Beispiel. Dass da auch, mit denen gibt es noch einmal eine ganz besondere Geschichte. Die werden auch in die Trübsalzeit gehen und auch da wird dieses Buch nochmal Anwendung finden. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir in diesem Buch auch eingeschrieben sind und dass wir gerettet werden. Das ist das Wichtigste, dass wir Jesus nachfolgen, an ihn glauben. Wie kommen wir darauf, dass er uns damit keine Angst machen will? Einerseits, dass Jesus selber sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er hat nicht nur einen Teil der Welt irgendwie geliebt und ja, dich und dich und die anderen liebe ich halt einfach nicht, sondern er hat die ganze Welt so sehr geliebt. Und Jesus ist für die ganze Welt gekommen. Wohlbewusst, dass nicht jeder sein Werk annehmen wird oder das Evangelium annehmen wird. Aber er ist für die ganze Welt ans Kreuz gegangen. Und später in 1. Johannes 2, Vers 2 schreibt Johannes auch, und Jesus, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Die Gnade, die hat auch nicht irgendwo ein Ende. Das ist im Römerbrief, da schreibt Paulus sehr viel darüber, dass die Gnade vielleicht irgendwann zu Ende ist und das fast zum Überlaufen bringt, wenn wir noch einmal sündigen. Gottes Gnade ist unendlich. Sie ist so viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Er kann Sünden vergeben, über die ich nicht einmal reden könnte, wo ich Menschen niemals irgendwie was vergeben könnte, was Menschen Furchtbares tun können. Aber Jesus ist so gnädig und barmherzig, er kann jedem vergeben, egal was du getan hast. Er will dich gerne annehmen, wenn du um Vergebung bittest. Und deshalb warnt er sie auch so sehr davor. Tue Buße. Es gibt ein zu spät. Es gibt noch diese Chance, eine letzte Chance für diese Gemeinde in Sardes. Vielleicht für uns. Wir wissen nicht, wie lange unsere Gemeinde hier aufhaben kann. Uns geht es an sich ganz gut. Vielleicht haben wir noch Zeit. Vielleicht haben wir persönlich aber keine Zeit mehr. Vielleicht haben wir eine Krankheit, die uns bald das Leben nehmen wird. Vielleicht haben wir irgendeinen Unfall irgendwann. Und dieses Evangelium ist aber nicht dazu da, um uns Angst zu machen, dass wir immer in Panik sind, sondern dass wir einfach diese Hoffnung in Jesus festmachen. Petrus schreibt davon, dass wir unsere Erwählung in Jesus festmachen, dass wir uns für ihn entscheiden und dann diese Sicherheit haben, dass wir Frieden haben und egal was dann kommt, dass wir Ruhe und Frieden haben und diese ewige Hoffnung. Ich schließe mit dem letzten Vers. Es geht hier erstmal sehr viel um die Gemeinde. Diese Sendschreiben, die sind an die Gemeinde gerichtet. Und eine Gemeinde, die hat viel Verantwortung. Besonders die der Gemeinde vorstehen, die haben die Verantwortung und sie müssen irgendwann mal Rechenschaft geben vor Jesus, was sie alles getan haben. Jeder Prediger, jeder, der was sagt, wird für jedes Wort noch einmal besonders gerichtet. Jedes falsche Wort, was ich einmal gesagt habe, dafür bekomme ich besonders nochmal Ärger von Jesus. Aber er wird hier noch einmal ganz persönlich zum Schluss. Er sagt, wer ein Ohr hat, wer diese Botschaft hört. Es sind Bilder hier drin. Es sind viele Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen, die ich vielleicht auch noch nicht ganz verstanden habe, die ich vielleicht falsch erklärt habe. Aber Jesus sagt ganz persönlich noch einmal, wer ein Ohr hat, dieses Evangelium, wer es hört, der tue Buße, der nehme diese Chance noch einmal an. Du selbst bist Gott ganz persönlich sehr wichtig und er möchte auch dir, jedem Einzelnen, möchte er diese Hoffnung geben und er möchte dir ewiges Leben geben. Deshalb gilt diese Einladung oder dieser Aufruf an die Gemeinde Sardes, aber auch für uns ganz persönlich. Amen.